meisten Menschen wollen Verantwortung übernehmen. Ich habe wirklich in meinen 17 Jahren Erfahrungen bisher in der Persönlichkeits- und Personalentwicklung kaum jemanden getroffen, der oder die keine Verantwortung übernehmen wollte. Aber ich habe sehr viele Menschen getroffen, die den Preis für die Verantwortung nicht zahlen wollten. Statt die Menschen zu verurteilen und zu sagen, die wollen nicht oder die können nicht und denen muss man einfach sagen, was sie machen sollen, müssen wir eher schauen, was bedeutet das denn bei uns, Verantwortung zu tragen? Welchen Perfektionsanspruch haben wir denn? Wie gehen wir mit Fehlern um?
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Leider, muss ich sagen, gibt es keine Korrelation zwischen der Qualität eines Buches, vor allen Dingen eines Wirtschaftsbuches, und dem Erfolg am Kiosk sozusagen, beziehungsweise in den Buchläden und bei Amazon und Thalia und Co. Aber in diesem Fall, bei meinem heutigen Gast, ist es mal so. Karin Lausch hat schon mit Trust Me ein ganz tolles Werk geschrieben und jetzt nachgelegt. Feel Safe, Be Brave ist ein Buch über psychologische Sicherheit. Das klingt alles sehr soft, aber diese Frau ist in ganz, ganz vielen Unternehmen unterwegs, hat auch eine entsprechende Vergangenheit, selbst im Management und weiß, wovon sie spricht und schreibt. Und darüber reden wir heute. Wie schafft man es, dass Teams besser performen, dass Führungskräfte auch natürlich ihren Teil dazu beitragen und das ganz pragmatisch. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit ihrem neuen Buch, das in die Spiegel-Bestsellerliste reingeschossen ist, völlig zu Recht, wie ich finde. Hallo Karin, ich grüße dich.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ich beginne mal so ganz merkwürdig mit so einer szenischen Darstellung sozusagen. Ich bin ja hier an der Grenze Ruhrgebiet, Sauerland, und stelle mir jetzt IHK Arnsberg, so ein Stammtisch vor, fünf Patriarchen, 55 bis 65. Und die einen sagt, da sagt einer, ich habe jetzt eine Vertrauensexpertin bei mir, so ein Jahr in der Firma gehabt, die Karin. Und ihr werdet es nicht glauben, die Leute haben jetzt mehr Bock zu arbeiten und sind auch irgendwie so motivierter und übernehmen Verantwortung. Und dann fragen die, was hat die Karin denn gemacht? Und das wäre auch meine erste Frage, bevor wir zum Buch kommen und all den Feinheiten. Was machst du sozusagen als Vertrauensexpertin, als Beraterin wirklich?
Das ist schön, dass du das so fragst, weil ich werde wirklich oft gefragt, was macht denn eigentlich eine Vertrauensexpertin? Und dann muss ich erstmal lange ausholen. Ich versuche es jetzt kurz zu machen, weil wenn man das, was ich mache, runterbricht auf das, was wirklich entscheidend ist, gerade vielleicht auch an diesem Stammtisch mit diesen eben skizzierten Personas, dann stelle ich Fragen. Und dann komme ich erstmal und stelle ganz viele Fragen. Und ich glaube, es gelingt mir dann einfach gut, Dinge, von denen die Personen in den Managementfunktionen glauben, dass sie vielleicht so sind und nicht anders sein können oder dass sie an den Leuten liegen, wie beispielsweise mangelnde Leistung, in Anführungsstrichen, hohe Fehltage oder wenig Innovationskraft. Ich stelle Fragen, die das nochmal heben, ob das wirklich so sein muss und ob das wirklich so ist oder ob es vielleicht Gründe gibt, gegen die man auch was tun kann. Und sobald eben jene Personas merken, ah Mensch, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht oder oh, stimmt, dann ist ja die Tür auf. Und dann gucken wir uns die Situation an und überlegen, okay, wie könnte es anders sein? Und natürlich arbeite ich dann ganz viel zu den Themen Vertrauen und psychologische Sicherheit. Das heißt, bei mir geht es immer ganz viel um den Menschen. Also auch anders als KPI-orientiert. Aber die Tür, die offen wird, gerade an so einem Stammtisch, warum das dann jemand erzählt, ist eigentlich, weil ich gute Fragen gestellt habe.
Okay, da kommen wir gleich im Detail natürlich noch ganz viel zu. Gutes Entree. Aber vielleicht nochmal, wie bist du denn gekommen, wo du heute bist? Also was warst du in deinem ersten Leben, bevor du das gemacht hast, was du heute machst?
Ja, also ich bin irgendwie in die Bank gestolpert und habe eine Ausbildung zur Bankerfrau gemacht. Und ich würde sagen, das war gar nicht so geplant und damals wusste ich auch noch gar nicht so richtig, was will ich denn sonst machen. Ich glaube aber entscheidend ist, ich kam aus sehr schwierigen familiären Verhältnissen und habe sehr, sehr früh mich dann auch auf eigene Beine gestellt und deswegen war ich dann auch froh um die Bankausbildung. Das heißt, ich kam eher aus so einer Situation der, ich muss dankbar sein für das, was ich habe und jetzt muss ich fleißig sein. Und das ist ja auch prägend für meine Generation, viel arbeiten, fleißig sein, leisten. Und ich hatte das Glück, dass ich dann relativ schnell entdeckt habe, dass es in so einer Bank ja auch sowas gibt wie die Personalabteilung und dass die irgendwie ganz coole Sachen mit Menschen machen. Also, dass die Menschen dabei begleiten, besser zu werden, dass die Workshops geben, Trainings machen. Und das hat mich sehr, sehr früh sehr interessiert, viel mehr auch als das Kerngeschäft mich interessiert hat. Und dann bin ich sehr, sehr früh in einem Alter, in dem eigentlich auch die meisten Azubis in dieser Bank waren, bin ich dann selber zur Ausbilderin geworden, die für den Norden für 120 Auszubildende zuständig war und genau das machen durfte. Also ich hatte dann sehr früh die Möglichkeit, 120 Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, sie zu trainieren, Workshops zu geben und sie von Personalseite zu begleiten. Und auf der anderen Seite habe ich ganz viel mit Führungskräften gearbeitet, die eben für jene Azubis zuständig waren. Und da bin ich über diesen Kanal bin ich überhaupt erst gekommen in diese Arbeit mit Menschen und Organisation. Und das hat mich seither auch nicht mehr losgelassen.
Und dann hast du nicht nur mit zig, also hunderten Unternehmen zu tun gehabt und wahrscheinlich mehr Insights als die allermeisten in diesem Land, wie das da also auch gerade in dieser Thematik vonstatten geht, sondern auch Bücher geschrieben. Erst Trust Me, was ich damals schon gelesen habe, und jetzt eben Feel Safe, Be Brave. Was ist das für dich? Was bedeutet dieser Prozess für dich, alles, was du so im Alltag erlebst, quasi mal auf 100, 200, 150, 200 Seiten zu pressen?
Also in erster Linie ist das einfach nur selbsttherapeutisch, würde ich sagen, weil die Arbeit mit anderen Menschen und Organisationen ja auch immer erfordert, dass du wahnsinnig viel selbst reflektierst. Also, was ist da eigentlich passiert? Weil wenn du das nicht machst, dann bist du ganz schnell selbst ein Teil von alledem und siehst dann auch wieder vieles nicht. Das heißt, ein großer Teil meiner Arbeit ist mir auch Gedanken darüber zu machen, was habe ich heute gesehen, was habe ich erlebt, was heißt das? Und was könnte es aber auch heißen, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe? Also ich gucke immer nach möglich anderen Deutungen, weil ich sonst ja auch mit einer Färbung reingehen würde und jedes Unternehmen am Ende das Gleiche machen würde, wenn ich da war. Das wäre nicht so gut. Das wäre dann so ein typisches Beratungsgeschäft. Und so verstehe ich meine Arbeit eben nicht, sondern ich versuche sehr, sehr individuell genau da anzusetzen, wo vielleicht auch gerade Herausforderungen sind. Und deswegen ist es ein großer Teil meiner Arbeit, mir Gedanken über das, was ich da an Phänomenen erlebt habe, zu machen. Und das kann ich am besten, wenn ich schreibe. Und so sind die beiden Bücher entstanden.
Phänomene, da gehe ich rein jetzt. Also, ich erlebe diese Phänomene auch sozusagen, wenn man begründet, wo diese Gallup-Umfragen herkommen, die sinkende Motivation, die Unzufriedenheit mit Führung von den Führungskräften, aber auch mit den Führungskräften. Und dann lese ich aber eine Umfrage, das muss man immer vorsichtig sein, wer gibt sowas im Auftrag? In dem Fall war es ein Verband, da ahnt man schon, wie die Fragestellung war, wo Führungskräfte sagen auf die Frage, warum sind deine Leute nicht motiviert, es liegt an der Besteuerung. Also die Schuld ist sozusagen erstmal die Politik, ist ja mit weitem Abstand die erste Antwort, weil die Besteuerung so ist, dass die Leute gar keine Lust haben, aufzurücken und mehr Verantwortung zu übernehmen. Und wenn das besser wäre, dann hätte ich hier alle Probleme nur noch die Hälfte so. Wenn du sowas liest, was denkst du darüber?
Herrliches Beispiel. Dann würde ich immer sagen, ja, das ist der einfache Weg. Das ist der einfache Weg, weil wir dann die Schuld, und es sollte ja gar nicht um Schuld gehen, aber wir schieben eine Schuld auf eine Institution, an der eh niemand was ändern kann, gefühlt. Also niemand, mit dem wir sprechen, kann daran was ändern, also sind wir fein raus. Und das ist ja erstmal auch entlastend. Und gleichzeitig wird sich dann aber auch nichts ändern. Das heißt, das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Also wie finde ich selbst eigentlich das Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten und meinen Einfluss, dass ich in einem bestimmten Einflussbereich was ändern kann, egal wie die Besteuerung ist und egal, was die Politik gerade macht und egal, wie das Arbeitsgesetz gerade aussieht. Ich habe ja einen Einflussbereich und ein großer Teil meiner Aufgabe ist dann auch, diesen Einflussbereich eben zu beleuchten, gute Fragen zu stellen und zu gucken, was kannst du denn da machen? Und dann schauen wir mal, ob das nicht erhebliche Auswirkungen hat auf die Leistungsbereitschaft und vielleicht auch die Innovationskraft und das Engagement deiner Leute.
Dann lass uns darüber sprechen, was mit uns denn nicht stimmt in den Orgas, in den Unternehmen. Und du beginnst dein Buch mit einer Beobachtung, die ich auch sehr viel mache. Ich habe eine 5-jährige Tochter auf den Spielplätzen und so weiter. Also Kinder, auch in den Kindergärten, in den Schulen wahrscheinlich, wenn es bald bei mir da losgeht, wird es noch schlimmer. Also bitte erstmal nicht so in die Konflikte gehen, funktionier und hier ein bisschen so ein Tüdelchen drüber, schnell wieder alle lächeln bitte. Und naja, aufgezwungene Harmonie, habe ich das als Fußballtrainer immer gesagt. Verbunden
Ja.
mit dem Wort in der Fußballmannschaft ist harmonisch. Und damit meinte ich nicht schön. Also, wie siehst du diese Gemengelage, dieses komische Art, wie wir auch großgezogen werden?
Ja, genau da fängt alles an. Psychologische Sicherheit, also dieses Gefühl, dass wir uns einander zumuten können und dass ich auch unbequem sein darf, das spielt eben nicht erst bei der Arbeit eine Rolle, sondern viel, viel früher. Und es geht damit los in Familien, dann in der Kita. Mein Sohn ist jetzt auch 5, meine Tochter ist 8. Ich habe jetzt gerade beides, also Kita und Schule. Dann geht es in der Schule weiter und dann bei der Arbeit. Und das Problem ist eigentlich systemisch und gesellschaftlich, dass wir, wenn wir nur auf die Arbeit gucken, versuchen, Probleme zu lösen, die wir über Jahrzehnte bei den Menschen erstmal erzeugt haben. Also wir sozialisieren Menschen in einer Art und Weise, in der sie schon in der Familie funktionieren sollen, nicht so aufmüpfig sein sollen, bitte auch nicht sich daneben benehmen und bloß nicht im Supermarkt auf den Boden schmeißen sollen, wenn sie gerade mit was nicht einverstanden sind, ist uns super unangenehm, finden wir alle nicht gut. Und ich nehme mich da gar nicht raus, weil das ist auch menschlich. Es ist auch menschlich, dass wir das nicht mögen. Es wäre auch komisch, wenn es anders wäre. Dann kommen die Kinder in die Kita und erleben natürlich nochmal eine ganz andere Sozialisation, sollen funktionieren, mit der Gruppe mitgehen, zu wenig ErzieherInnen, zu viele Kinder, viele Störungen und eigentlich ist das Personal froh um jedes Kind, das irgendwie angepasst funktioniert. Weil alles andere bedeutet erstmal mehr Aufwand. Das ist einfach systemisch so angelegt. Und auch die tun nur ihr Bestes. Dann geht das in der Schule weiter, gleiche Situation. Und wenn ich da störe und nicht aufpasse oder irgendwie keine Lust auf Mathe habe, dann falle ich auch wieder auf. Und wenn ich Probleme mit meinem Lehrer oder meiner Lehrerin habe, dann sage ich das lieber nicht, weil die könnte mir dann schlechte Noten geben und so weiter. Und so zieht sich das Ganze durch unser Leben. Und dann kommen wir zur Arbeit und da wird uns gesagt, jetzt sei mal mutig, sei mal experimentierfreudig und sei mal richtig edgy. Wir wollen, dass du ganz, ganz anders denkst. Und deswegen stellen wir dich ein, weil das finden wir richtig gut. Die Menschen versuchen das dann sogar und machen das. Und es gibt sogar trotz der Sozialisation Menschen, die das ganz gut können. Dann ist aber auch wieder zu viel. Das ist dann unbequem. Und die lernen dann ganz schnell, dass sie eigentlich doch das machen sollen, was von ihnen erwartet wird und nicht zu aufmüpfig werden. Das heißt, also ich glaube, es wird schon klar, wenn ich das so sage, völlig konträre Interessen. Aber eine sehr klare tayloristische Erziehung, die wir haben und Sozialisation, die immer darauf ausgelegt ist, dass wir schaffen, was wir tun müssen. Also wir sind sehr darauf aus, dass wir unseren Kram irgendwie geregelt kriegen. Und das ist immer wichtiger als das, was wir vielleicht zu sagen haben.
Wo entsteht das Problem, wenn wir Konflikte unter den Teppich kehren jetzt im beruflichen Alltag, wenn wir unsere Meinung nicht äußern, wenn wir vielleicht auch Rollen spielen und nicht so sein dürfen, wie wir wollen, aus welchen Gründen auch immer? Warum ist das auch für die Wirkung einer Organisation schwierig?
Ich fange mal von hinten an, weil ich sage immer, das Ergebnis wäre, auf dem Grabstein der Organisation steht, sie haben alles vermieden. Also das könnte das Ende des Films sein. Wenn wir mal von da anfangen, was heißt das? Unternehmen, in denen Menschen sich nicht, also ihre Potenziale nicht entfalten können, weil sie nicht sagen können, was sie wirklich denken, weil sie nicht die Ideen, die sie wirklich haben, teilen mögen, weil sie nicht aus Fehlern lernen können, weil sie ihr Befinden nicht deutlich machen können und so weiter, führen ja dazu, dass ganz viel vermieden wird. Das heißt, wir Menschen gehen dann in Schutzreaktion. Statt also dir zu sagen, was ich gerade nicht gut finde, bin ich vielleicht sogar ganz besonders nett zu dir, damit bloß kein Konflikt zwischen uns entsteht, weil ich habe irgendwie total Angst vor negativen zwischenmenschlichen Konsequenzen, dass ich bei dir in Missgunst falle, dass du mir das nachträgst, dass ihr mich dann alle ausgrenzt und so weiter. Und wenn eine Kultur entsteht, in der Menschen das dauerhaft machen, dann führt das dazu, dass wir, und das lässt sich super sehen in Organisationen, dass wir wirklich gegen die Realität arbeiten. Also wir erschaffen eine Scheinwelt und arbeiten nach ihren Regeln. Weil all das, was wirklich ist, wird ja nicht mehr gesagt und wird deswegen auch nicht gewusst. Und dann arbeiten wir gegen die Realität. Das heißt, ich sage immer, wenn wir es schaffen, eine solche Offenheit hinzubekommen, dann erst können wir mit der Realität arbeiten, weil es nichts Schlimmeres gibt, als wenn deine Leute dir nicht sagen, was wirklich ist und eigentlich den ganzen Tag beschäftigt damit sind, dir was vorzuspielen. Dann gehst du nämlich von falschen Tatsachen aus, ihr trefft die falschen Entscheidungen und biegt dann auch regelmäßig falsch ab. Und das führt dann eben zu diesem Bild der Organisation, die dann auch einfach stirbt, weil sie nicht mehr erfolgreich sein kann, weil sie nicht mehr mithalten kann, sich nicht früh genug neu erfunden hat und letztendlich dann auch nicht überleben kann. Und wenn wir auf die menschliche Gesundheit gucken, ist es eigentlich das gleiche Bild. Das heißt, wenn ich dauerhaft in einem Alarmmodus bin, weil ich das Gefühl habe, ich bin unter dieser Gruppe von Menschen nicht sicher. Ich kann mich nicht sicher bewegen, ich kann nicht ich sein, ich muss ständig eine Rolle spielen. Ich muss immer gegen meine Werte arbeiten, weil ich Dinge nicht sagen kann, die ich eigentlich vertrete. Dann macht das krank. Und das ist einer der Hauptgründe für Burnout-Symptomatik, dass wir uns von uns selbst entfremden, weil wir uns dauerhaft verstellen müssen.
Stellt sich die Frage, wie kann man das ändern? Wer vor allen Dingen? Das sind wahrscheinlich nicht nur die Geschäftsführenden oder die eben genannten Patriarchen, Patriarchinnen, wie auch immer, ganz oben. Das sind wahrscheinlich auch die 3,1 Millionen Führungskräfte, die mindestens 5 Leute führen und vielleicht noch ein paar mehr, oder?
Absolut. Es sind alle Menschen, also in erster Linie vielleicht alle Menschen, die irgendeine Führungsverantwortung haben. Und da ist es auch egal, ob die lateral ist, temporär, situativ, völlig egal, fachlich, disziplinarisch, ob es eher Managementaufgaben oder Leadershipaufgaben sind, sondern alle, die eine Führungsverantwortung haben, haben hier eine Vorbildfunktion und sicherlich liegt bei ihnen die Verantwortung, ganz oft in ganz vielen Kontexten den ersten Schritt zu machen, weil wir einfach immer noch in sehr hierarchischen Kontexten arbeiten. Das heißt, wir können auch sehen, dass Hierarchie, also eine ausgeprägte Hierarchiestruktur, psychologische Sicherheit nicht unmöglich macht, aber zumindest müssen wir ein bisschen mehr dafür tun als in anderen Kontexten. Und gleichzeitig haben aber auch alle anderen Menschen eine Verantwortung. Das finde ich ganz wichtig. Es ist eben auch nicht nur Führungsverantwortung, sondern die Verantwortung von uns allen, weil auch wir immer was tun können. Das heißt, wenn ich in einem Team bin und ich fühle mich nicht psychologisch sicher oder ich merke, hier ist es nicht so gängig, dass wir Konflikte ansprechen, dass ich jetzt hier irgendwas teilen kann oder ich merke, ich fühle mich nicht wohl damit, dann habe auch ich natürlich jederzeit die Möglichkeit, das trotzdem zu tun. Das ist eine schwere Aufgabe, wenn ich mich nicht psychologisch sicher fühle, trotzdem den Mund aufzumachen. Aber das Buch heißt ja Feel Safe, Be Brave. Und das ist eben genau die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Dingen. Das heißt, wir brauchen Sicherheit als Ressource, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Menschen mutiger handeln können. Und gleichzeitig brauchen wir auch immer Menschen, die erstmal mutig sind, um Missstände aufzudecken, damit eine Sicherheit entstehen kann, um einfach auch Negativkreisläufe und Selbstverständlichkeiten zu durchbrechen, die nicht gut tun.
Da stelle ich die definitorische Frage nochmal eben, wenn wir von dieser berühmt-berüchtigten psychologischen Sicherheit sprechen. Was ist denn das genau? Welche Merkmale hat es? Wie kann man das ein bisschen besser greifen? Du definierst das in deinem Buch ja auch sehr gut.
Ja, genau. Also psychologische Sicherheit nach Amy Edmondson, die ganz viel getan hat, um diesen Begriff auch greifbar zu machen, auch wissenschaftlich viel geforscht hat, ist ja die Bereitschaft, die zwischenmenschlichen Risiken einzugehen, die irgendwie auch unvermeidlich sind, wenn wir zusammen sind. Und ich würde das noch ein bisschen konkreter fassen, damit es vorstellbarer wird. Es gibt jetzt so gewisse Dinge, mit denen man sich das sehr plastisch vorstellen kann. Das heißt, traue ich mich, einen Fehler anzusprechen in der Gruppe, ohne dass ich Angst habe, dafür verurteilt zu werden? Traue ich mich, meine Gefühle zu äußern, ohne dafür belächelt zu werden? Traue ich mich, eine verrückte Idee zu teilen, ohne dafür für verrückt erklärt zu werden? Oder einen Konflikt anzusprechen, ohne dass ihr mich ausgrenzt? Und wir Menschen tarieren ständig aus, wenn wir zusammen sind, wie ist gerade mein sozialer Status? Wo ist mein Platz? Wie stehe ich da? Was kann ich machen, was kann ich nicht machen, wie tragfähig ist das hier? Und genau das ist das Gefühl, wie psychologisch sicher ich gerade bin. Das lässt sich dank Timothy Clark auch in 4 Stufen unterteilen, die es nochmal ein bisschen deutlicher machen. Und mit denen arbeite ich auch viel. Und er sagt, das Gefühl von psychologischer Sicherheit entsteht in diesen 4 Stufen. Und die erste Stufe, die ist so schön fundamental, das ist die Inclusion Safety. Das heißt, mit Inklusion fängt alles an. Also ich muss überhaupt erstmal mich als Teil der Gruppe fühlen dürfen, bevor alles andere passiert. Also habe ich eine Stimme? Werde ich gehört? Werde ich gesehen? Ist meine Meinung ein Teil des Ganzen? Dann kommt die Learner Safety. Hier geht es darum, darf ich unvollkommen sein? Weil hier geht es ums Lernen und um nach Unterstützung fragen und um Fehler zu geben. Und das geht nur, wenn wir uns trauen zu zeigen, dass wir eben noch nicht alles können und dass wir auch mal Dinge falsch machen. Und die dritte Stufe ist die Contributor Safety. Da geht es um den Beitrag, den wir leisten. Und ich stelle da immer gern die Frage, möchte ich Verantwortung übernehmen? Und darf ich das auch? Weil in unsicheren Kontexten möchte niemand Verantwortung übernehmen, weil sie ein zu großes Risiko ist, wenn es schiefläuft. Weil wenn ich dann an den Pranger gestellt werde, dann nehme ich lieber gar keine Verantwortung an. Dann gehe ich von vornherein lieber in Deckung. Und die letzte Stufe ist die Challenger Safety. Und hier geht es, wie der Name schon sagt, darum, Dinge zu challengen. Also darf ich den Status quo in Frage stellen? Darf ich Konflikte ansprechen? Darf ich Zweifel äußern? Alles in Frage stellen, was gerade ist. Liebgewonnenes und Gewohnheitsrechte anzweifeln. Das ist die höchste Form psychologischer Sicherheit, weil wir uns ja oft mit unseren liebgewonnenen Dingen identifizieren. Was bedeutet, wenn du meinen Prozess in Frage stellst, fühle ich mich dann von dir in Frage gestellt oder sind wir so sicher miteinander, dass ich das trennen kann? Und wichtig ist, und ich glaube, das ist auch die Krux, wenn wir jetzt gerade mal auf die wirtschaftliche Situation gucken, erst mit der Challenger Safety können wir innovieren. Vorher können wir allenfalls produktiv sein. Ich glaube, auch da sind wir ja in vielen Kontexten nicht, wenn man sich die Zahlen anguckt. Aber Innovationskraft entsteht erst, wenn wir das, was ist, in Frage stellen können. Und das ist die höchste Form psychologischer Sicherheit, die extrem selten zu finden ist.
Damit eng verbunden ja auch das Thema Safe Spaces. Also wo sind denn im Arbeitsleben genau diese sicheren Orte? In der Schule hört man immer, naja, müssen sich die Kinder unter der Treppe verstecken, weil es so Rückzugsorte immer weniger gibt. Leider Gottes, der Platz ist irgendwie knapp geworden. Wo sind Sie denn im beruflichen Alltag? Und damit vielleicht auch verbunden die Frage, wo nicht, aber wo viele glauben, dass sie eventuell sind. Stichwort Social Media.
Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wir haben im Moment keine echten Safe Spaces. Das ist wahrscheinlich auch genau das Problem. Wir haben sogar gerade ganz viel verlernt, was es braucht für echte Safe Spaces. Was wir haben, sind Bubbles. Das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Unterscheidung. Denn in einer Bubble sind Menschen gleich, gehen von den gleichen Dingen aus, haben die gleichen Erfahrungen gemacht, haben die gleichen Werte und die gleichen Ansichten. Und wir verwechseln das gerade ganz doll mit Safe Spaces. Das heißt, in meiner Recherche für das Buch habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, also ich habe meinen Safe Space. Und wenn ich dann gefragt habe, was macht den denn aus, dann war es immer dieses, ich muss mich da nicht erklären, die kennen das alle, die sind wie ich, die haben die gleichen Erfahrungen gemacht. Da ist es einfach, da bin ich einfach so, wie ich bin, weil die anderen sind eben auch so. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, nicht nur für den Arbeitskontext, sondern auch gesamtgesellschaftlich, weil das noch mehr zu Spaltung führt und zu Rückzug. Und am Ende auch wieder zu einer ganz, ganz eingeschränkten Meinungsfreiheit, weil was mache ich, wenn ich in irgendeinem Punkt dann plötzlich doch nicht mehr der Meinung bin wie meine Bubble? Dann werde ich wieder ausgegrenzt. Also was tue ich, um ein Teil des Ganzen zu bleiben? Social Media macht uns das perfekt vor. Also Social Media ist im Prinzip der Inbegriff von Bubbles. Und gleichzeitig bezeichnen viele große Influencer ihre Accounts als Safe Space Community. Und ich meine, das ist das Gegenteil davon. Wenn es mir nicht passt, was du sagst, entfolge ich dir einfach. Du weißt im Zweifel nicht mal, warum. Oder ich lasse meine negativen Gefühle unter irgendeinem Decknamen in einem Shitstorm an dir aus. Das ist also auch kein Safe Space. Und warum haben wir sie kaum? Weil ein echter Safe Space hat gar nichts damit zu tun, dass wir gleich sind oder der gleichen Meinung oder die gleichen Erfahrungen gemacht haben, sondern da geht es wirklich darum, dass wir die Toleranz dafür haben, dass wir eben nicht gleich sind, dass wir total anders sind und dass wir ein Interesse und eine natürliche Neugierde dafür haben, wie unterschiedlich wir sind und wie unterschiedlicher Meinung wir sind, uns dafür gleichzeitig nicht verurteilen. Und diese Kompetenz, das sind einfach menschliche Kompetenzen, das hat viel mit Menschlichkeit, Haltung und auch Kommunikation zu tun, die müssen wir trainieren, weil ansonsten kommen die uns abhanden.
Also der Chef, dem man immer nach dem Mund redet, die Chefin natürlich auch, ist das Gegenteil davon, ein Stück weit.
Genau, ich kann mein eigenes Team ganz schnell zu einer Bubble machen. Und das sollte ich mir gut angucken.
Auf der anderen Seite das Thema Erwartungen der Beschäftigten. Hört man oft, kommt in deinem Buch auch vor, sind die zu hoch? Also erwarten Menschen von ihrem Arbeitgeber, ihrer direkten Führungskraft, gerade zu viel, um es mal ganz platt zu fragen?
Ich glaube, was vor allem in puncto Erwartung ein Thema ist, das wir uns gerade angucken müssen, ist, dass wir die meisten Erwartungen nie miteinander besprochen haben. Das heißt, wenn ich mit Führungskräften spreche, ganz interessant auch, je höher in der Ebene, desto radikaler auch in der Meinung, dass die Leute zu viel erwarten. Also die eigenen Leute hätten zu hohe Erwartungen. Wenn ich mit den Leuten spreche, den Mitarbeitenden, Teams, Kollegen, Kolleginnen, sagen die, die Führungskräfte haben zu hohe Erwartungen und gleichzeitig kennen beide so die ganz wirklichen Erwartungen selten. Das heißt, wir nehmen uns selten die Zeit, um unsere Erwartungen explizit zu machen. Sie sind meistens implizit. Das heißt nicht, sie sind irgendwie mit gemeint, aber nicht klar adressiert. Und das macht wieder so einen Nebel aus Annahmen, Vorannahmen, was denn andere vielleicht erwarten würden. Und dann sind wir schnell im Urteilen und sagen, naja, die erwarten ja auch viel zu viel. Und das schafft wieder Fronten. Das heißt, womit ich gute Erfahrungen mache, ist auch hier mal zu gucken, was für Erwartungen sind denn wirklich da? Und was wussten wir und was wussten wir nicht? Und worauf wollen wir uns wirklich einigen? Denn nur weil jemand was von mir erwartet, heißt das ja auch erstmal nicht, dass ich die Erwartung erfüllen muss oder will. Wenn ich ein Paket geschickt bekomme, heißt das auch nicht, dass ich das bestellt habe oder auspacken möchte. Und hier geht es wirklich dann darum, einen Weg zu finden, wie wir mit unterschiedlichen Erwartungen umgehen und dann gemeinsame Vereinbarungen treffen, weil am Ende nur die zählen und nicht das, was irgendwer erwartet. Weil schön ist ja auch immer hinterher zu sagen, das hätte ich jetzt ganz anders erwartet. Aber das heißt ja am Ende nur, du bist falsch abgebogen. Und das ist immer leicht, das im Nachhinein zu sagen. Viel schwerer ist es, von vornherein wirklich miteinander zu vereinbaren, wo wir langgehen wollen.
Gretchenfrage ja auch in dem Moment. Be brave heißt ja mit Mut auch verbunden, Verantwortung zu übernehmen. Gibt ja viele, die sagen, ich finde immer weniger bei mir im Betrieb, die darauf Lust haben. Ob es jetzt
Ja.
ein Projekt ist oder eine Führungsrolle ist. Tja, Gretchenfrage, wie kriegt man die Leute denn dazu, gern mehr Verantwortung zu übernehmen?
Finde ich, ist eine super wichtige Frage gerade, weil wir erleben das tatsächlich als ganz starken Trend, dass Menschen in Anführungsstrichen keine Verantwortung mehr übernehmen wollen. Es gibt auch viele Zahlen dazu, dass immer weniger Menschen in Führungspositionen gehen wollen. Und gleichzeitig, finde ich, müssen wir die Zahlen richtig lesen oder interpretieren, denn die meisten Menschen wollen Verantwortung übernehmen. Ich habe wirklich in meinen 17 Jahren Erfahrungen bisher in der Persönlichkeits- und Personalentwicklung kaum jemanden getroffen, der oder die keine Verantwortung übernehmen wollte. Aber ich habe sehr viele Menschen getroffen, die den Preis für die Verantwortung nicht zahlen wollten. Und das bedeutet, wir müssen eher gucken, statt zu gucken oder statt die Menschen zu verurteilen und zu sagen, die wollen nicht oder die können nicht und denen muss man einfach sagen, was sie machen sollen, dann schreiben wir sie ab. Müssen wir eher schauen, was bedeutet das denn bei uns, Verantwortung zu tragen? Welchen Perfektionsanspruch haben wir denn? Wie gehen wir mit Fehlern um? Ja, wenn geraten wir in Panik und es ist ganz schlimm oder lernen wir daraus und es ist okay, auch mal falsch zu liegen und Fehler zu machen? Wie viel Belastung bedeutet es denn bei uns, Verantwortung zu tragen? Also, wenn ich Führungsspannen von 40 Leuten habe, dann kann ich das verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte die Aufgabe nicht haben, weil ich weiß von vornherein, dass ich der Aufgabe gar nicht gerecht werden kann mit den Werten, die ich habe. Welche Unterstützung gibt es denn für Menschen, die Verantwortung tragen? Die werden nämlich oft allein gelassen und dann macht Verantwortung ziemlich einsam und überlastet. Und dann bin ich noch nicht mal psychologisch sicher und kann das jemandem sagen. Und ich glaube, wenn wir uns eher diese Rahmenbedingungen angucken, dann wird sehr deutlich, wo wir dran arbeiten können, damit mehr Menschen Verantwortung übernehmen wollen.
Und vor allen Dingen dann, wenn es auch mal schief geht, ne? Wir sind ja auch irgendwie so ein
Ja.
Schadenfreudeland. Und dann, also wie, das ist ja auch dann die Reaktion, auf die die Verantwortung übernommen haben, wo aus welchen Gründen auch immer das Projekt nicht so 100% funktioniert.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst, aber ich kenne das aus ganz vielen Unternehmen. Das sind dann, das klingt furchtbar, das sind die Verbrannten. Kennst du das auch?
Na klar,
Das ist
ja.
ein ganz schlimmer Ausdruck und das sind dann meistens so Menschen, die Projekte geleitet haben und es ist nicht gut gegangen und die sind irgendwie im sozialen Status komplett gefallen. Und das sind auch Geschichten, die werden wie am Lagerfeuer über Jahre und Jahrzehnte erzählt. Und wenn wir wissen wollen, wie unsere Kultur ist, dann müssen wir mal hören, welche Geschichten erzählen sich die Leute. Und das sind die Geschichten, die zählen. Und dann weiß ich eigentlich schon ganz gut, wo muss ich vielleicht mal dran arbeiten, weil das dann Menschen keine Projektleitung mehr machen wollen. Das ist ziemlich schlau. wir Menschen sind sogar ziemlich klug, wenn wir sagen, also nö, danke, das mache ich jetzt mal nicht, weil ich habe jetzt schon 10-mal gesehen, dass das echt ganz böse enden kann.
Ja, was ist denn dann die Möglichkeit für die Vorgesetzten dieser Menschen wiederum, die was in Anführungszeichen, ob verschuldet oder nicht, also vielleicht ja auch noch eine spannende Frage, an die Wand gefahren haben. Also vielleicht erstmal nicht öffentlich brandmarken, sondern erstmal im internen Gespräch, würde man jetzt hier erstmal annehmen. Also was ist sozusagen die Alternative, außer wie erstickt man diese Flurgespräche und dieses Verbranntsein am besten? Das ist ja die spannende Frage, oder? Gibt es da einen Trick?
Total. Es ist immer ganz individuell, weil es kommt eben auf die handelnden Personen und auf die Kultur an. Deswegen finde ich, was ganz wichtig ist in all diesen Fragen, ist immer erstmal diese Beobachtungskompetenz zu stärken. Also guck dir die Situation erstmal an, bevor du aktionistisch handelst. Deswegen stelle ich auch immer so viele Fragen. Und das Zweite ist, im Buch gibt es einen ähnlichen Fall, da ging es um eine ziemlich hässliche Kündigungswelle. Und das ist wie mit den Verbrannten, das ist auch oft so, dass wenn wir einen Abbauprozess im Unternehmen mitbekommen haben, und gerade jetzt bauen ja auch wieder viele Unternehmen ab, dann kann das die Survivor, also die, die bleiben im Unternehmen, ganz, ganz stark traumatisieren, wenn das nicht menschlich und respektvoll und gut gelaufen ist. Und da schreibe ich so ein bisschen, wie haben wir das aufgelöst letztendlich? Und das ist mit den Verbrannten wahrscheinlich ähnlich. Das heißt, ich kann nicht einfach hoffen, dass es irgendwann vorbei ist. Das wird man sich ewig weiter erzählen. Selbst die, die neu dazukommen und das alles nie erlebt haben, die übernehmen diese Geschichten. Sondern ich muss dann rein in die Geschichten. Und ich muss den Leuten die Möglichkeit geben, nochmal Fragen dazu zu stellen und nochmal darüber reden. Und dann aber gemeinsam auch beschließen, jetzt ist es auch gut. Lasst uns das jetzt auch gut sein lassen und in der Vergangenheit lassen und lasst es uns in Zukunft vor allem besser machen. Also der aktive Umgang und das Reingehen in das Thema ist immer besser, als zu hoffen, dass es sich irgendwann von alleine erledigt. Das wird es nicht tun.
Das hat ja auch viel mit Verletzlichkeit zu tun und diese zuzugeben. Keine deutsche Domäne, hätte ich jetzt beinahe auch wieder gesagt. Ich musste an der Stelle in deinem Buch an Brené Brown denken. Also ich habe vor 10 Jahren, 15 Jahren, hatte ich eine Riesenwelle in den USA gehabt. TED-Talks, Bücher, hoch erfolgreich. Zigtausende Manager und Managerinnen, die sich das alles angehört haben. Schwappte leider nie nach Deutschland rüber, finde ich, dieser gute Umgang mit der eigenen Verletzlichkeit und daraus auch wieder Stärke zu generieren. Zustimmung?
Ja. Absolut. Ich mache ganz viel zum Thema Verletzlichkeit. Ich kenne tatsächlich ein paar deutsche Thought Leader, die da auch diesen Faden aufgegriffen haben und dazu wichtige Arbeit leisten. Und man sieht aber schon, dass es in Deutschland deutlich schwieriger ist. Das hat auch wieder was mit Sozialisation und Kultur zu tun. Und es ist witzig, dass du das sagst. Ich habe gerade heute Morgen erstmal was zum Thema Verletzlichkeit gepostet. Nämlich genau dieses Phänomen, das mir immer wieder auffällt, dass wenn Führungskräfte dann sagen, jetzt habe ich mich mal verletzlich gezeigt, jetzt habe ich gesagt, wie es mir ging und mein Team war total überfordert, das mache ich jetzt nicht nochmal. Und dann verschließen die sich wieder, weil sie sagen, nee, das hat sich auch nicht gut angefühlt für niemanden. Und ich finde, das zeigt, wir müssen auch lernen erstmal, wie das geht, weil wir ehrlicherweise völlige Anfänger sind in dem Bereich. Also nur Verletzlichkeit zeigen im Sinne von, ich lade jetzt mal alles bei euch ab, ist eben auch nicht das, was dann in die Führungsrolle passt, sondern es gilt, sich mitzuteilen und gleichzeitig weiterhin die Führung zu halten und nicht abzulegen. Und dafür, und das funktioniert wirklich immer, dafür ist es wichtig, immer einen Rahmen mitzugeben. Also ich sage dir, ich weiß es nicht. Und dann ist der Rahmen aber, hey, lasst uns gemeinsam gucken, wie finden wir das jetzt raus? Oder ich sage dir, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann ist der Rahmen, lass uns mal gucken, wie können wir es in Zukunft besser machen? Was kann ich besser machen? Was will ich damit sagen? Verletzlichkeit ist wichtig und die muss auch ernst und ehrlich gemeint sein, weil sie zeigt, dass wir Mensch sind. Und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass die uns kreativ macht und Verbindung stärkt und auch unser Engagement. Und gleichzeitig muss es aber auch zur Führungsfunktion passen. Das heißt, wir müssen auch immer schauen, dass noch ein sicherer Rahmen da ist, weil ansonsten Überforderung die Antwort ist. Sonst bekommen Menschen Angst, weil sie nicht wissen, was mache ich jetzt damit. Deswegen ist es immer gut, wenn wir mitgeben, was machen wir jetzt damit? Das ist die Führungsaufgabe. Das heißt, die Führungsaufgabe ist nicht immer stark zu sein, sondern ich darf mich auch unvollkommen verletzlich und auch mal fragend zeigen Und gleichzeitig ist meine Aufgabe aber immer zu gucken, was machen wir jetzt damit? Das gibt wieder Sicherheit und Orientierung.
Und schafft auch Leistung, oder? Also ist das eigentlich ein Widerspruch, dass sozusagen all das, was wir jetzt diskutiert haben, zu brutal messbarer, härterer, KPI-driven Leistung führt? Also ich frage das auch deshalb, wir hatten in dieser über 200 Folgen dieses Podcasts auch zum Beispiel Leute von Google mehrfach zu Gast, ein hochkompetitives Umfeld, brutal.
Ja.
Auf der einen Seite, was die KPI-Notwendigkeiten da angeht, als börsennotiertes Unternehmen, aber unglaublich geschickt im Umgang mit dieser Verletzlichkeit und der Art und Weise, wie Leute da auch in Sicherheit gebracht werden.
Ja.
Muss ich jetzt sagen, das kenne ich jetzt im Unternehmen, gibt sicher viele andere auch noch, das ich aus eigener Anschauung kenne. Also es
Ja.
ist ein Punkt, oder? Dass das überhaupt kein Widerspruch ist, wie manche glauben.
Ich würde sogar weitergehen und sagen, das eine ist die Voraussetzung für das andere. Also die menschliche Komponente, Verbindung, Vertrauen und Verletzlichkeit als Basis für gemeinsame Leistung ist unerlässlich. Also wir wissen auch, dass psychologische Sicherheit aus vielen Studien, übrigens auch von Google, aus dem großen Projekt Aristoteles, wissen wir, ist mehrfach nachgewiesen, dass psychologische Sicherheit das absolute Fundament ist für jede Leistung, für jede Performance im Team. Und deswegen würde ich immer sagen, KPIs sind super. Ich finde da nichts Schlechtes dran. Aber nur Leistung zu erbringen aufgrund von Zahlen, Daten und Fakten und weil ich es vielleicht muss, vielleicht sogar aufgrund von angstgetriebener Führung, ist nie nachhaltig. Also kurzfristig können wir damit Erfolge erzielen, aber wir brennen damit die Organisation und auch die Leute aus, weil nirgendwo eine Ressource ist. Und die Verbindung, das Vertrauen und diese menschliche Komponente, das ist die große Ressource, die wir haben, damit Leistung auch langfristig gesund stattfinden kann und letztendlich die absolute Voraussetzung für alles andere.
Ganz zum Abschluss noch die etwas sophisticated Frage vielleicht. Wie wichtig ist es, oder nochmal härter formuliert, wird es in den nächsten Jahren, die von Unsicherheit weiter geprägt sein werden, KI lässt grüßen, Populismus, wir haben spannende Wahlen hier auch in Deutschland vor uns. Wie geht es weiter mit unserer Befindlichkeit zum Thema Sicherheit? Safetism ist so ein Stichwort dieser Tage. Wir wollen alle Beamte werden, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das Thema Verantwortung hatten wir. So eine ganz diffuse Pseudosicherheit aber, die wir anstreben, im Vergleich zu der psychologischen Sicherheit, die du auch eben so toll definiert hast und all dem, was wir hier besprochen haben. Also ein gesundes Verhältnis zur Sicherheit, eine der zentralen Aufgaben und nichts, was die Politik leisten kann, vielleicht ein
Ja.
bisschen, aber was wir alle miteinander als Gesellschaft jetzt hinkriegen müssen.
Sehr, sehr gute Frage. Für mich und ist der Unterschied vor allem liegt darin, Sicherheit im Außen suchen, egal in welcher Form, führt immer zu dieser Scheinsicherheit, zu diesem Safetism, also dem übertriebenen Bedürfnis nach Sicherheitsfaktoren, die mir andere geben. Und dann gibt es die Sicherheit und Stabilität von innen heraus. Und das ist letztendlich die einzige Form, die auch wirklich Sicherheit sein kann, weil nichts kann uns Sicherheit geben, ehrlicherweise. Es ist auch nicht sicher, das wissen wir ja spätestens seit der Rente, sondern das eigene Gefühl mit mir selbst, also Selbstbewusstsein, Selbstreflexion und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das ist eigentlich der Kern von der wirklichen inneren Sicherheit. Und wenn ich die habe, wenn ich daran arbeite, und das können wir nicht nur als Individuum, sondern eben auch als Gruppe, das ist unsere große Stärke als Mensch. Deswegen ist psychologische Sicherheit so wichtig. Wenn ich die habe, dann brauche ich viel weniger Sicherheitsfaktoren im Außen und dann bringt mich auch viel weniger aus der Bahn. Stichwort Resilienz. Also wir werden dann auch widerstandsfähiger für alles, was so um uns rum passiert. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was wir dringend brauchen. Denn es ist nicht zu erwarten, dass die Entwicklung stagniert, was Technologie angeht. Es ist auch nicht zu erwarten, dass es politisch ruhiger wird in der Welt, dass es friedlicher wird, leider. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass es wirtschaftlich demnächst ganz krass bergauf geht, leider. Sondern was wir brauchen, ist tatsächlich die einzige Sicherheit, auf die wir wirklich Einfluss nehmen können. Und das ist die in uns selbst und zwischen uns Menschen.
Großartiges Schlusswort, Karin. Vielen, vielen Dank für dieses sehr ausführliche Gespräch, aber ich finde, jede Minute hat sich gelohnt. Dankeschön.
Danke dir.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.